Aufstieg und Fall eines schwierigen Gelehrten. Reinhard Mehring gelingt eine differenzierte Karl-Schmidt-Biografie. Ostalgie auf höchstem Niveau. Wolfgang Engler und sein Essay über die Aufrichtigkeit im Kapitalismus. Und Beitrag zum Verständnis der Welt. André Comte-Sponvilles luzide Antworten auf die Frage nach der Moral im Kapitalismus.
Zur Lesart begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Karl Schmidt, 1888 im sauerländischen Plettenberg geboren und dort 1985 gestorben, zählt zu den umstrittensten deutschen Gelehrten des 20. Jahrhunderts. Die einen verdammen den umfassend gebildeten Juristen als charakterlosen Denker mit luziferischer Ausstrahlung, als Mythenbildner und literarisches Irrlicht, die anderen rühmen ihn als schärfsten Begriffsdenker der Epoche. Eine umfassende Biografie Karl Schmidts war seit langem überfällig. Jetzt liegt sie vor, verfasst vom Politikwissenschaftler Reinhard Mehring. Der Karl-Schmidt-Experte Gerd Giesler wollte wissen, wie der Biograf mit der Fülle der Fakten und Legenden umgegangen ist.
Thesen hat Mehring durchaus. So die von der Chronik des sozialen Aufsteigers und Außenseiters aus katholischem Milieu in die protestantisch geprägte Gelehrtenwelt der Reichshauptstadt. Vom scharfsinnigen Analytiker der Endphase der Weimarer Republik und Zweifler am Gesetzgebungsstaat. Vom politischen Akteur der ersten Jahre des Nationalsozialismus, der dann abstürzt. Oder die andere These von der Schmidtschen Vita als einer lebenslangen Enttäuschungsgeschichte.
Schrittweise kamen Schmidt auf der Suche nach tragenden Ordnungen, die politischen Formen und Alternativen abhanden. Der wilhelminische Rechtsstaat und die katholische Kirche, die parlamentarische Republik und das Präsidialsystem, die juristisch-institutionelle Sinngebung im Nationalsozialismus, die Legitimität individuellen Widerstands und die legale Weltrevolution.
Diese im Prinzip plausible Deutung geht allerdings davon aus, dass die heutige Sicht auf das katastrophische 20. Jahrhundert am Ende doch eine geglückte, stabile Form zeigt, was aber gerade durch die Erkenntnisse des späten Schmidt eine offene Frage ist. Man denke nur an die von ihm traktierten Probleme der Wiederkehr sogenannter gerechter Kriege mit absoluter Feindbestimmung und an humanitär verschleierte Okkupationen. Jedenfalls lag für Schmidt ein Geschichtsverständnis nahe, das nicht prometheisch, sondern epimetheisch war. Epimetheus nimmt aus Götterhand das Geschenk der Pandora an. Spät erst erkennt er, dass sie die Büchse der Menschheitsplagen öffnet und die Hoffnung darin einschließt. Die Bücher Politische Theologie, Begriff des Politischen, Verfassungslehre und andere nennt Mehring die Bonner Programmschriften. In ihnen sind auch die heute noch gängigen, von vielen nur als Schlagworte genutzten Definitionen enthalten, wie souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, oder die Unterscheidung von Freund und Feind als Kennzeichen des Politischen.
Da schreibt man über den Begriff des Politischen, da macht man in allernächster Nähe die interessantesten Dinge mit, macht sich Gedanken um, findet so eine schöne Theorie und führt auf einmal Existenz. Ja, was ist das eigentlich?
Die Bonner Jahre gelten als Schmidts beste Zeit. Hier arbeitet er seine Verfassungstheorie aus. Hier formt er ein Seminar mit namhaften Schülern. Er war zweifellos ein charismatischer Menschenfischer.
Schmidt wechselt 1928 nach Berlin in das Zentrum der Macht mit einer Professur an der Handelshochschule, später an der Universität. Hier präzisiert er seine antiliberale Verfassungsauslegung, tritt für einen autoritären Staat ein und wird nach dem sogenannten Preußenschlag der Kronjurist des Präsidialsystems. Mehring analysiert diese Zeit der Agonie des parlamentarischen Systems eingehend. Schmidt ist eben nicht der Totengräber der Weimarer Republik, sondern einer, der die legale Revolution, nämlich Hitlers Machtergreifung, verhindern wollte. Umso rätselhafter, warum er sich schließlich doch dem Nationalsozialismus anschließt,
Ich war kein Eremit, ich interessierte mich auch für die Gespräche. Die kamen ja immer, jeden Tag gelaufen, wusste ja keiner, um die schöne Redensart zu gebrauchen, wohin der Hase lief. Und Hitler gab sich von der nettesten Seite, alles war entzückt, wir waren alle beeindruckt.
Es war offenbar eine Mischung aus Geltungsdrang, Opportunismus, Revanche für Versailles, aber auch advokatorische Neugier und pikareske Haltung seit frühen Studientagen. Aber er merkt bald, dass er auf die Gesetzgebung kaum Einfluss hat.
Nachträglich betrachtet hatte er für den Nationalsozialismus eine Übergangsrolle ideologischer Werbung und Gleichschaltung der Rechtswissenschaft und Justiz.
Hinzu kommt Schmidts Antisemitismus, der zum Verrat an seinen früheren jüdischen Freunden und Kollegen führt. Schmidt verliert 1936 seine Ämter, behält aber die Professur bis 1945. Nach Untersuchungshaft in Camps der Besatzungsbehörden lebt Schmidt ab 1947 bis zu seinem Tod in Plettenberg. Er fühlt sich als Besiegter, notiert aggressive Ressentiments vor allem gegen Remigranten und entwirft Legenden zur Deutung seines Lebens. Er gesteht zwar eigene ideologische Verantwortung für die NS-Zeit zu, hält sie aber für nicht justiziabel. Das diskreditiert ihn bei der nach Sündenböcken suchenden Nachkriegsgesellschaft.
Er lehnt eine rückblickende moralische Bewertung ab. Schuld und Sühne, Beichte und Buße sind ein persönliches Verhältnis zu Gott. Eben deshalb empört er sich über öffentliche Bußgeständnisse und Rituale.
Bemerkenswert ist, in den 1950er bis 1970er Jahren wird das Domizil Schmidts in Plettenberg für viele junge Wissenschaftler ein attraktiver Gesprächsort. Karl Schmidts Sicht auf die Bundesrepublik, die Mehring meines Erachtens zu politisch korrekt deutet, ist die eines nicht souveränen Staates, dessen Fremdherrschaft verschleiert wird. Seine Vorstellungswelt ist jetzt von einem Epochenbewusstsein geprägt, dass die technisch-industrielle Einheit sowohl des kapitalistischen Westens als auch des marxistischen Ostens umfasst und das im Schreckbild der Selbstzerstörung des Menschen kulminiert. Mehring gelingt es, aus einer umfassenden Quellenkenntnis den Chronikbogen dieses intellektuellen Lebens von den Brüchen des Bürgertums bis in die Massendemokratie zu schlagen. Er schildert nicht nur die immer neuen, überraschenden Herausforderungen in den juristisch-politischen Lebensstationen und deren Antworten, sondern auch die schöpferischen Verbindungen des ästhetisch-stilistischen mit den menschlichen Stärken und Schwächen. Demoralisieren und Noten verteilen nach heutigem Stil ist der Biograf nicht immer entgangen, auch wenn er die NS-Zeit nicht als den Mittelpunkt Schmidtschen Wirkens darstellt. Eine Weltbürgerkriegsexistenz angemessen zu beschreiben, ist vielleicht noch nicht möglich. Die Faszination, die von Karl Schmidt ausgeht, ist nicht einfach zu erklären. Auch Mehring hat dafür keinen Generalschlüssel. Eine Annäherung daran könnten die Fragen sein, die sich Schmidt in seiner Zeit gestellt hat und die auch heute noch virulent sind. Die Frage nach Feindschaft, Krieg und Frieden oder die, was einen Staat, eine Weltgesellschaft gegen die immer lauernde Gefahr der Anarchie, des Bürgerkriegs, des Terrorismus zusammenhält. Schmidts situationsbezogene Antworten waren schon zu Lebzeiten umstritten, aber der Blitz seiner Begriffe erhellt immer noch die Realitäten der politischen Welt.
Gerd Giesler über Reinhard Mehrings Biografie Karl Schmidts. Das 750 Seiten starke Werk ist im CH Beck Verlag erschienen. Deutschland.